Tá com elementar.
Elementar.
Willkommen beim Elementarbildung.at Podcast.
Alles rund elementare Bildung in Österreich.
Herzlich willkommen zur 17. Folge des Elementarbildung.at Podcasts. Mein Name ist Max Werschitz, ich bin Betreuer in einem Kindergarten in Graz und ich produziere diesen Podcast im Namen von NEBÖ, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. Die Kinderbildung und Betreuung ist in Österreich aktuell in einer Krise. Es fehlt an Plätzen und an Personal. Einerseits werden die Forderungen der Wirtschaft und der Eltern immer lauter, das Angebot auszubauen. Also mehr Kinderkrippen, Kindergärten und Co., die auch länger offen haben. Andererseits fordern nicht nur die Angestellten, sondern auch die Wissenschaft schon seit langem bessere Rahmenbedingungen, zum Beispiel kleinere Gruppen und einen besseren Personalschlüssel. Ein Mehr an Quantität und Qualität also. Und das kostet natürlich Geld. Aber, um es salopp zu formulieren, wer soll das denn alles bezahlen? Wie viel Geld steht theoretisch zur Verfügung und wer entscheidet, wie es verteilt wird? Die zwei wichtigsten Instrumente diesbezüglich sind in Österreich die sogenannten 15a-Vereinbarungen und der Finanzausgleich. Bei beiden geht es im Kern um Verhandlungen zwischen dem Bund, der den Großteil der Steuereinnahmen lukriert, und den Ländern, die für die Kinderbildung und Betreuung konkret verantwortlich sind. Zusätzlich sind noch die Städte und Gemeinden ein Faktor. Was genau es damit auf sich hat und welche Möglichkeiten der Finanzierung es sonst noch gibt, das bespreche ich in dieser Folge mit drei Gästen. Diese sind Caroline Mitterer vom Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ, Barbara Schöbi-Fink, Landesstatthalterin in Vorarlberg, unter anderem mit dem Ressort Kinderbetreuung, und Andrea Klambauer, Landesrätin in Salzburg, die dort ebenfalls unter anderem für den Bereich Kinderbetreuung zuständig ist. So, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde gerne mit dem Thema 15a-Vereinbarung anfangen. Die 15a-Vereinbarung, die aktuell für die Kinderbetreuung relevant ist, wurde im Mai 2022 fertig verhandelt und gilt nun für 5 Jahre. Frau Dr. Mitterer, Sie sind hier die Expertin. Können Sie bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was eine 15a-Vereinbarung grob ist und was die aktuelle an Geld für die elementare Bildung gebracht hat? Und dann gleich anschließend wäre dann meine Frage an Sie alle drei. Wie beurteilen Sie das Verhandlungsergebnis? Und vielleicht noch als Zusatz, Frau Dr. Schöbi-Fink und Frau Magistra Klambauer, waren Sie eigentlich direkt oder indirekt an den Gesprächen beteiligt?
Eine 15a-Vereinbarung ist ganz grob gesagt eine gesetzliche Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, wo gemeinsam Ziele definiert werden und die Finanzierung geklärt wird zu gewissen speziellen Aufgabenfeldern. Im Bereich 15a-Vereinbarung in Kinderbetreuung geht es um 3 Aufgabenziele. Das erste ist der Ausbau der institutionellen Kinderbetreuungsangebote, also die Erhöhung der Betreuungsquoten. Das zweite ist die Finanzierung des Gratis-Kindergartens in dem Jahr vor der Schule. Und das dritte ist eine frühe sprachliche Förderung, die in den 15a-Vereinbarungen hier auch festgelegt ist. Wenn wir uns anschauen, was das bisher schon gebracht hat, sieht man, hier hat es eine deutliche Verbesserung gegeben. Wenn wir uns die Betreuungsquote der 0- bis 2-Jährigen beispielsweise im Jahr 2010 anschaut, war die damals bei 17%, mittlerweile sind wir bei knapp 30%. Also hier hat es wirklich viel, viel mehr Betreuungsplätze gegeben, seit diese 15a-Vereinbarungen gestartet haben. Allerdings sind wir noch immer nicht dort, wo wir sein wollen, mit dieser Barcelona-Ziel 33%-Quote bei den unter 3-Jährigen. Dort sind wir noch immer nicht und dort muss man noch immer hinkommen. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, es gibt nach Bundesland sehr große Unterschiede. Wien hat zum Beispiel eine Betreuungsquote von 45%. In den anderen Bundesländern gibt es zum Teil wirklich noch sehr große Nachholbedarfe. Ein zweiter wichtiger Punkt in den 15a-Vereinbarungen sind auch die sogenannten WIF-Plätze. Hier geht es darum, Plätze zu schaffen, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Das heißt, es gibt Mindestbetreuungszeiten, die gewährleistet sein müssen. Da gibt es auch noch einiges an Nachholbedarf. Also derzeit sind 64% der 0- bis 2-Jährigen solche WIF-Plätze und bei den 3- bis 5-Jährigen ist es nur jeder zweite Platz. Gehen wir zur Finanzierungsseite. Wie viel Geld wird über diese 15a-Vereinbarungen ausgeschüttet? Hier gab es letztes Jahr eine Neuregelung und insgesamt werden hier 200 Millionen pro Jahr zur Verfügung gestellt. Also das sind um 58 Millionen Euro mehr als noch in der Vorgängerregelung. Also es gibt mehr Geld seit letztem Jahr. Aber nur um ein bisschen die Relation zu bekommen, wenn wir uns die Investitionen anschauen, also dieser Zuschuss für die Investition, für den Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung, liegt bei 61 Millionen in dieser 15a-Vereinbarung und dem stehen Investitionen der Gemeinden für den Ausbau der Kinderbetreuung von 150 bis 200 Millionen Euro gegenüber. Also eigentlich nur ein kleiner Anteil, der hier an Zuschüssen zum Ausbau geschickt wird. Und trotzdem geht der Weg weiter, aber viel zu langsam. Also die Ziele mit diesen 33% Betreuungsquote hätten schon vor Jahren erreicht sein sollen. Und wir schieben das noch immer vor uns hin. Bei den Verhandlungen der 15a-Vereinbarungen im letzten Jahr waren natürlich große Erwartungen in diese Regelung geknüpft. Es gibt sozusagen zwei zentrale Punkte, die ich auch herausgreifen möchte. Das eine ist, wie schafft man bundesweite Mindeststandards? Wie entwickeln wir österreichweit das Kinderbetreuungsangebot? Und hier ist leider keine großartige Verbesserung gelungen. Es gibt seit 2009 einen Bildungsrahmenplan, damit alle Bundesländer zumindest Mindeststandards entwickeln. Das hat sich seitdem nicht wirklich weiterentwickelt. Es gibt seit September 2020 den Beirat für Elementarpädagogik zur Förderung der österreichweiten Zusammenarbeit und Qualitätsmindeststandards. Also auch hier konnte nicht wirklich viel in die 15a-Vereinbarungen aufgenommen worden. Das heißt, diese Koordination, diese Mindeststandards sind nach wie vor offen. Und ein zweiter wesentlicher Punkt ist die Finanzierungsfrage. Die 15a-Vereinbarung ist als Anstoßfinanzierung konzipiert. Das heißt, es geht darum, neue Plätze zu schaffen und in neue Plätze zu investieren. Was sie aber nicht leisten kann, ist, die gestiegenen Fixkosten und den laufenden Betrieb dann auch abzusichern. Das heißt, wir haben sozusagen, es gibt Geld dafür, neue Gebäude hinzustellen, aber es gibt nicht das Geld, dann auch das Personal zu zahlen. Wie dynamisch dieser Bereich ist, nur ein bisschen die Größe. 2007 sind die Ausgaben im Kinderbetreuungsbereich bei 1,3 Milliarden gelegen, 2021 schon bei 3,1 Milliarden. Also das ist das 2,4-fache. Also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert in diesem Bereich. Dementsprechend sind natürlich auch die Entwicklungen gravierend. Wenn man sich auch anschaut, wer zahlt diese 3,1 Milliarden Euro, sehen wir, dass hier die Gemeinden eine ganz zentrale Rolle haben. Gemeinden sind die primären Träger. Entweder sie erbringen die Leistungen tatsächlich selber oder sie geben auch Zuschüsse an private Einrichtungen. Dadurch ergibt sich eben auch, dass die Gemeinden von diesen gesamten Ausgaben 55% tragen, Wien 27% und die Länder und auch mit den 15a-Vereinbarungen dann 17%. Also hier ist wirklich ganz, ganz viel davon auf der Gemeindeebene, die das auch tragen müssen. Ein paar Zahlen noch, aber dann bin ich glaube bald fertig. Zuschussbedarf der Gemeinden, das ist eine wichtige Größe. Sozusagen, was müssen die Gemeinden tatsächlich zahlen für den Kinderbetreuungsbereich? Und da hat es eben auch eine sehr dynamische Entwicklung gegeben. 2007 mit 643 Millionen, das sozusagen wirklich netto zu zahlen war, das ist auf 1,7 Milliarden dann 2021 gestiegen. Das ist sogar das 2,6-fache, also noch stärker wie die Ausgaben insgesamt, weil eben auch immer weniger im Verhältnis die Einnahmen weniger stark wachsen wie die Ausgaben und dadurch der Zuschussbedarf von Jahr zu Jahr steigt. Also dieser Zuschussbedarf waren 2007 mussten die Gemeinden 70% selber decken und 2021 waren es schon 75%. Also immer mehr verbleibt quasi auch bei den Gemeinden. Deswegen ist hier sozusagen jetzt auch das Bemühen, hier sozusagen auch diese Dynamik zu, also sozusagen in den Griff zu bekommen und dafür auch mehr Gelder zu haben. Wenn man mehr Leistung macht, dann braucht man natürlich auch mehr Gelder. Und die Herausforderungen in der Zukunft werden hier eben noch größer, aber ich gehe davon aus, dass wir da noch einiges heute hören, weil hier gibt es ja sehr viele Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern zum Ausbau der Betreuungsangebote, eben nicht nur in Quantität, sondern auch in Qualität. Und das wird eine Riesenherausforderung, wie man das in Zukunft lösen kann.
Dankeschön. Frau Magister Klambauer, wie schätzen Sie denn das Verhandlungsergebnis vom letzten Jahr ein und waren Sie da in irgendeiner Form als eben für Kinderbildung und Betreuung Zuständige in Salzburg beteiligt oder sitzen da nur die Leute mit den Taschenrechnern?
Naja, also es war tatsächlich ungewöhnlich, weil normalerweise diese 15a-Vereinbarungen natürlich mit allen Bundesländern geführt werden, so war es bisher immer. In dem Fall war es zum ersten Mal anders. Es wurden die Verhandlungen nur mit 3 Bundesländern geführt, die stellvertretend für die anderen 9 sozusagen verhandelt haben, mit Wien, Niederösterreich und Vorarlberg. Also es gab für die anderen Bundesländer gar keine Einladung, sozusagen mit zu verhandeln. Vom Ergebnis her, also ist eh schon sehr, sehr gut erklärt worden. Also es ist natürlich dieses Geld vom Bund nur ein kleiner Teil vom Budget, das insgesamt benötigt wird. Also um da eine Größenordnung für Salzburg zu geben, haben wir etwa 12 Millionen pro Jahr, die eben vom Bund über diese 15a-Vereinbarung kommen. Und diesen 12 Millionen stehen etwa 90 Millionen an direkter Landesförderung gegenüber. Also damit man so ein bisschen die Größenordnung einschätzen kann. Was mir wichtig war, weil es eh auch genannt wurde, dass es keine Mindeststandards gibt. Also in diesem Verhandlungsergebnis ist auch drin gestanden, Mindeststandards werden abgelehnt von den Bundesländern. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, also das muss schon dahingehend geändert werden, dass ich grundsätzlich Mindeststandards begrüße und da auch bereit bin. Wir arbeiten da auch beim Beirat aktiv mit. Es war halt dann aufgrund der knappen Zeit, also das war ja im April 22 für den September, natürlich dann zu wenig Zeit, um wirklich Mindeststandards dann noch zu vereinbaren. Aber mir ist schon wichtig zu sagen, dass ich Mindeststandards definitiv nicht ablehne, sondern das ganz, ganz wichtig ist. Also wir sehen ja schon bei dieser Zersplitterung, bei dieser Kompetenzzersplitterung schon auch ein Problem natürlich, dass wir eben in den 9 Bundesländern unterschiedliche Regelungen haben. Und da wäre es höchst an der Zeit, also auch von der Ausbildung. Wir sehen die Unterschiede in der Qualität, wenn ich jetzt dann in die Steiermark schaue, wo man mit 30 Stunden zur Fachkraft wird. Das ist, das ist eine Richtung, die ich definitiv ablehne. Und da darf es auch nicht zu einer Nivellierung nach unten kommen. Also das muss ganz klar sein, dass Mindeststandards eben auch Mindeststandards sind. Was ich noch ergänzen möchte, weil ich schon auch einen wichtigen Aspekt finde, ist, dass natürlich der Ausbau der Kinderbildung und Betreuung auch Einnahmen für uns als Volkswirtschaft ermöglicht, ja, nämlich, dass beide Elternteile arbeiten gehen, dass damit natürlich Lohnsteuer, Sozialversicherung über die Berufstätigkeit auch wieder zurückfließt. Und von daher ist es mir ganz wichtig, schon zu betonen, dass die Ausgaben im Bereich der elementaren Bildung natürlich nicht reine Ausgaben sind, sondern wieder Einnahmen ermöglichen. Und wir sehen, wie stark die Teilzeit gestiegen ist, genau in diesem Zeitraum. Und natürlich begrüße ich und habe es auch vorangetrieben, dass man eben auch mehr als Teilzeit ermöglicht, für die das möchten. Und damit sozusagen auch wieder mehr Einnahmen über Lohnsteuer und Sozialversicherung diesen Zusatzaufwand abdecken können.
Frau Dr. Schöbi-Fink, wie hat sich das für Sie dargestellt? Wie sehen Sie das Ergebnis von den 15a-Verhandlungen letztes Jahr? Inwiefern waren Sie vielleicht beteiligt oder Ihr Ressort beteiligt? Und können Sie uns da vielleicht eine ganz kurze Einschätzung geben?
Ja, gerne. Ich schließe mich da an der Frau Klambauer an. Ja, das hat gestimmt. Wir haben zum ersten Mal eine 15a-Vereinbarung nicht gleichzeitig mit allen Bundesländern am Verhandlungstisch verhandelt, sondern mit einer kleinen Gruppe. Und da war Vorarlberg mit am Tisch. Bei uns war es der Herr Landeshauptmann, der sich natürlich eng abgestimmt hat mit uns. Allerdings wurden die Ergebnisse oder die Zwischenergebnisse der Verhandlungen schon auch mit allen Bundesländern abgestimmt. Danach war es ja ein Papier von allen Ländern. Was die Mittel anlangt, warum wir natürlich, wir können immer Bundesgeld gebrauchen, denn je mehr es Bundesgeld gibt, desto besser ist das natürlich. Aber es ist bei uns immer so, wie das auch in Salzburg ist, wir warten nicht auf das Bundesgeld, um den Ausbau voranzutreiben. So ist es auch hier. Also um auch eine kurze Größeneinschätzung zu geben, in diesem Jahr, also 2023, sind es bereits 100 Millionen, die das Landesbudget zur Verfügung stellt für die Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergärten, den Gemeinden. Also nur, dass man die Größenordnung sieht. Und das, was von der 15a-Vereinbarung, also Bundesgeld ins Land fließt, ist ungefähr die Hälfte von dem, was das Land Salzburg bekommt aufgrund der Größe. Nur damit man eine Einschätzung hat, wie die Größenverhältnisse hier sind. Was ist uns gelungen bei der 15a-Vereinbarung beziehungsweise bei den Verhandlungen? Uns war wichtig, dass es eine größere Flexibilisierung gibt bei den Mitteln, die der Bund zur Verfügung stellt. Es sind nun 30% flexibel nutzbar, entweder für die Sprachförderung oder für den Ausbau. Das war uns deshalb wichtig, weil Länder ja auch unterschiedlich unterwegs sind. Also wenn wir weniger für die Sprachförderung brauchen, beziehungsweise weniger für den Ausbau, weil vielleicht ein Bundesland dort schon weiter vorne ist, dann kann es die Mittel auch für die Sprachförderung verwenden. Das ist uns wichtig vorgekommen. Ja, und diese einheitlichen Qualitätsstandards, wenn wir das gewollt hätten oder wenn wir das durchgebracht hätten mit allen Bundesländern, dann wäre das leider nur eine Nivellierung nach unten gewesen. Und deshalb waren wir mit dieser Lösung, nämlich keine einheitlichen Qualitätsstandards, eher zufrieden mit dieser Nivellierung nach unten. Von der Dynamik der Finanzierung, wenn ich das noch anschließen darf, weil meine Kollegin das auch schon ausgeführt hat, wir erleben natürlich genau das Gleiche, nämlich fast egal, ob es eine 15a-Vereinbarung gibt oder nicht, schreitet dieser Ausbau enorm voran. Aber allein der Personalstand ist von letztem Jahr auf dieses Jahr um 7% gestiegen. Wir erwarten in diesem Jahr allein 30 Projekte der Gemeinden. Also Vorarlberg ist ein kleines Land mit 96 Gemeinden, zum Teil Kleinstgemeinden, aber schon 30 Projekte, von denen wissen wir, die sind angemeldet, die werden begonnen in diesem Jahr. Projekte, da meine ich neue Kinderbetreuungseinrichtungen, neue Kinderhäuser, neue Kindergärten. Von der Budgetentwicklung sind das Zuwächse, also in den letzten 5 Jahren ist das Budget verdoppelt worden von dem, was das Land Vorarlberg den Gemeinden zur Verfügung stellt. Und das ist nicht deshalb, weil wir so von einem niedrigen Stand begonnen haben, denn wie gesagt, es sind jetzt über 100 Millionen. Sie können sich dann ausrechnen, vor 5 Jahren waren es 50 Millionen, also damals schon sehr viel, immer verglichen mit der Größe des Bundeslandes oder mit der Einwohnerzahl.
Die dann sozusagen nächste Hoffnung auf mehr Geld für die elementare Bildung sind nun die Verhandlungen zum Finanzausgleich zwischen dem Bund und den Ländern. Diese laufen seit einigen Monaten und sollen bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Hier wäre wieder meine Bitte zuerst an Sie, Frau Dr. Mitra. Erklären Sie bitte so kurz wie möglich, auch wenn mir bewusst ist, dass das ein sehr komplexes Konstrukt ist, diesen Finanzausgleich. Und dann gleich wieder anschließend die Frage an Sie alle drei. Was erwarten Sie sich von den aktuellen Verhandlungen?
Ganz kurz, es geht darum, wer soll wie viel Geld kriegen? Das ist sozusagen die Grundfrage. Und der muss man natürlich gegenüberstellen, wer hat welche Aufgaben. Und das muss halt bestmöglich zusammenpassen. Diese Finanzausgleichsverhandlungen, die jetzt stattfinden, verhandeln das Finanzausgleichsgesetz. Das ist ein Gesetz, da geht es darum, die ganzen großen Steuereinnahmen, die es in Österreich gibt, also Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Einkommensteuer und so weiter, auf Bund, Länder und Gemeinden zu verteilen. Da gibt es einen recht komplexen Finanzierungsschlüssel, aber die Einwohnerzahl ist ein ganz zentraler Faktor und nicht die Aufgabe an sich. Die Aufgabenorientierung wäre hier natürlich ein wichtiger Punkt, gerade auch im Bereich Kinderbetreuung, weil Kinderbetreuung wächst. Jetzt wäre es logisch, man kriegt für Kinderbetreuung auch mehr Geld. Das ist aber im jetzigen Finanzausgleich so nicht, sondern es gibt halt recht starre Schlüssel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und auch wenn es jetzt sozusagen mehr Geld braucht für Kinderbetreuung, gibt es deswegen nicht mehr Geld aus diesem gesamtheitlichen Schlüssel. Dieses Finanzausgleichsgesetz, das wird alle 4 bis 6 Jahre neu verhandelt. Das hat den Zweck, dass, wenn sich etwas verändert im Aufgabenbereich, man darauf auch reagieren kann bei den Finanzierungsströmen und das entsprechend anpasst. Also an und für sich wäre das genau das Instrument, um hier zu sagen, hier gibt es mehr Aufgabe, also brauchen wir dafür auch mehr Geld und wo nehmen wir das Geld her und wie verteilen wir das dann neu? Das wäre es einmal sozusagen zum Finanzausgleich. Jetzt natürlich Kinderbetreuung. Was kommt jetzt von Seiten der Elementarpädagogik in die Finanzausgleichsverhandlungen hinein? Da gibt es die großen Themen, die jetzt Städtebund und Gemeindebund eingebracht haben, die Finanzierung. Das heißt, es geht darum, die laufende Finanzierung auf längere Jahre abzusichern und einfach genug Geld zu haben, um Personal zu zahlen, um die Instandhaltung durchführen zu können. Und dafür braucht es natürlich mehr Geld im System. Hier wird gefordert, die vertikale Verteilung anzupassen. Das bedeutet, es gibt jetzt recht starre Schlüssel, wie viel kriegt Bund, wie viel kriegen Länder, wie viel kriegen Gemeinden. Und hier wäre sozusagen das Ziel, mehr Geld für Länder und Gemeinden zu ermöglichen, weil eben die Gemeinden und die Länder für Bildung, aber natürlich auch für Soziales und für Gesundheit zuständig sind, die ja auch sehr dynamische Aufgabenbereiche sind. Und das heißt, hier wird sozusagen von Ländern und Gemeinden gefordert, hier mehr Geld an Länder und Gemeinden zu geben, um Gesundheit, Pflege und Bildung, insbesondere Elementarpädagogik, hier auch finanzieren zu können. Das ist auch insofern wichtig, weil es eben diese steigende Zuschussbedarfe gibt. Ich habe es zuerst schon gesagt, die steigende Finanzierungslücke bei den Gemeinden aufgrund eben verstärkter Gratisangebote. Das heißt, es kommt ja auch weniger Geld bei den Gemeinden hinein durch Gratis-Kindergärten. Gleichzeitig können aber die Transfers vom Bund nicht mit der Ausgabendynamik bei den Gemeinden mithalten. Und das führt eben alles zu dieser steigenden Finanzierungslücke. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut und jetzt noch in den Bundesländern die Entwicklungen sich anschaut, dass es ja mehr in die Qualität hier geht und zusätzlich zur Quantität, wird diese Finanzierungslücke noch weiter aufgehen. Und hier braucht es einfach für die nächsten Jahre eine Planungssicherheit für die Gemeinden. Und dafür wäre jetzt eigentlich der Finanzausgleich da, diese Planungssicherheit hier zu gewährleisten, damit die Gemeinden auch mit gutem Gewissen in Kinderbetreuung investieren können. Und ein Punkt, der mir hier auch wichtig ist, wie viel Geld geben wir insgesamt für Elementarpädagogik aus? Es sind derzeit 0,7% des BIP und es gibt eine OECD-Empfehlung, wonach man 1% des BIP für Elementarpädagogik ausgeben sollte. Das heißt, hier gibt es sehr wohl Potenzial, weil die Elementarpädagogik natürlich so eine Grundfeste ist für das ganze Bildungssystem und hier natürlich jeder Euro, der hier investiert ist, ist ein sehr guter investierter Euro und das bringt Vorteile für die gesamte Bildungskarriere quer durch alle Schichten. Also Sie haben gefragt auch, was ich mir quasi erwarte von den Finanzausgleichsverhandlungen. Also was ich mir hoffen würde, ist mehr Geld für die Elementarpädagogik, um diese Dynamik auch abzusichern. Was ich befürchte, ist, dass es hier keine Lösung geben wird, sondern hier jetzt verwiesen wird, das müssen wir in den 15a-Vereinbarungen lösen. Und bei den 15a-Vereinbarungen hat es geheißen, das müssen wir im Finanzausgleich lösen. Also da wird irgendwie das so hin und her geschoben. Und ich fürchte, dass das nicht angegriffen wird ausreichend. Und ich hoffe aber, dass es hier zu einer Lösung kommt.
Frau Magistra Klambauer, was erwarten Sie sich, was erhoffen Sie sich von diesen Verhandlungen?
Also aus Ressortsicht im Land ist diese Verhandlung weniger relevant als die Budgetverhandlungen innerhalb der Landesregierung. Also von daher sind da die Erwartungen nie groß gewesen, sondern sozusagen wichtig war es immer innerhalb der Landesregierung klar auch darzustellen, warum diese Investitionen gut und wichtig sind. Also das war für mich immer die wesentlich wichtigere Verhandlung in Bezug auf elementare Bildung. In Bezug auf Gratis-Kindergarten muss ich sagen, entsteht bei der Gemeinde keine Lücke, weil der zu 100%, zumindest in Salzburg, aus den Mitteln des Landes finanziert wird. Also von daher sind da die Zusatzkosten beim Land, aber nicht bei den Gemeinden. Das nur zur Klarstellung. Ja, ansonsten ist sozusagen das Wichtigste aus meiner Sicht, dass man eben auch aufzeigt, die Wertigkeit für die Gesellschaft der Investitionen in die elementare Bildung.
Und Frau Dr. Schöwi-Fink, wie sehen Sie das Ganze?
Ja, offenbar ticken die Länder, zumindest Salzburg und Vorarlberg, ziemlich ähnlich. Es ist genau so. Natürlich, jedes Geld, das vom Bund kommt, jedes zusätzliche Geld, ist herzlich willkommen. Aber tatsächlich sind die Verhandlungen auf der Ebene des Landes das Allerwichtigste, wenn es um bestimmte Themen geht und hier um die Elementarpädagogik. Und hier ist das für das Land Vorarlberg ganz klar, dass hier alle Pfeiler auf Ausbau quantitativ und qualitativ steht. Wir können auch gar nicht anders und wir wollen auch gar nicht anders. Wir haben im Zuge des neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes, das wir letztes Jahr beschlossen haben, beschlossen, dass es nicht nur einen Ausbauplan gibt, sondern dass es einen Versorgungsauftrag gibt, der sehr kompromisslos formuliert worden ist. Ein Versorgungsauftrag für alle 3- bis 5-jährigen Kinder ab diesem, also am kommenden Kindergartenjahr, dann für die 6- bis 10-jährigen einen Versorgungsauftrag und dann für die 2-jährigen. In diesem Stufenplan deshalb, weil wir Quantität und Qualität immer in einem sehen wollen. Und was nicht passieren darf, ist, dass die Quantität vorgeht und die Qualität leidet. Wir wissen alle, die große Engstelle sind die Pädagoginnen und Pädagogen. Und deshalb müssen wir gleichzeitig auch dazu schauen, dass genügend ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen vorhanden sind und natürlich auch im Beruf bleiben. Was uns gelungen ist, glaube ich, schon in den letzten Jahren, ist, wir sind immerhin bei den Kleinen, also bei den 0- bis 3-Jährigen, im österreichweiten Vergleich, im Bundesländervergleich, an der dritten Stelle bei 30%. Und wir werden in diesem Jahr, also 2023, bei 34% sein. Also hier geht der Ausbau wirklich rasant voran. Natürlich auch der Bedarf der Bevölkerung, der Familien. Das ist ja der Grund, warum ausgebaut werden muss und auch soll und weil ich es auch bildungspolitisch natürlich für richtig halte. Wir sind hier, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Es bleibt natürlich der Finanzierungsbedarf, den wir einfach hochrechnen. Also es gibt keine Entscheidung in der Landesregierung oder eine Strategie zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir werden so lange die Gemeinden fördern, sowohl die Personalkosten, und zwar bis zu 90% in den Gemeinden, also von mindestens 60%, aber bis zu 90% übernimmt das Land Vorarlberg. Bei 71 Gemeinden von 96 zahlen wir mehr als 60%, weil sie entweder so klein sind. Wir haben hier einen Bevölkerungszahl von 2500. Wenn die Gemeinden kleiner sind, dann bekommen sie zusätzlich Förderung. Und beim Ausbau gibt es auch keine budgetäre Obergrenze. Das, was gebaut wird, das, was die Gemeinden bauen, fördern wir. Jetzt im Zuge des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes noch mehr als bisher. Für jede neue Gruppe gibt es einen höheren Personalkostenzuschuss für jede neue Gruppe, die in ein neues Gebäude zieht, also wo investiert wurde für eine neue Gruppe, wird ein höherer Investitionszuschuss gewährt. Wir nehmen hier sehr viel Geld in die Hand. Das ist auch notwendig, um die Gemeinden das überhaupt leistbar zu machen. Sonst würden das die Gemeinden nicht schaffen. Die Gemeinden sind aber die Hauptverantwortlichen, einerseits als Träger und andererseits auch als diejenigen, die in der Pflicht sind beim Versorgungsauftrag.
Frau Magistra Klambauer, jetzt hat Frau Dr. Schöwi-Fink schon ein bisschen durch diese Erzählungen, was in Salzburg so passiert ist, quasi in meine dritte Frage eingeleitet. Und ich glaube, das können wir jetzt gleich ein bisschen so Volley übernehmen. Können Sie uns noch kurz erzählen, wie in Salzburg in den letzten Jahren so die Herausforderungen waren in dem Bereich, wie es mit der Finanzierung ausgeschaut hat? Und vielleicht nachträglich noch zur Erklärung, Frau Magistra Klambauer, Sie sind seit 2018 in Salzburg zuständig für den Bereich und Frau Dr. Schöwi-Fink, Sie in Vorarlberg seit 2019, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer so ungefähr die Zeiträume wissen. Jetzt haben wir schon einiges über Vorarlberg gehört, vielleicht noch kurz zu Salzburg und dann kommen wir schon zur Abschlussfrage.
Also die Herausforderungen sind natürlich vielfältig und da waren natürlich sehr viele Schritte notwendig und jeder dieser Schritte kostet natürlich auch, keine Frage. Also wir haben auch den Bereich der Plätze deutlich ausgebaut, 2.500 mehr Plätze in der Kleinkindbetreuung. Das ist in manchen Bezirken eine Verdoppelung gewesen. Natürlich Ausbau bei den Öffnungszeiten, da gab es einen sehr großen Aufholbedarf in Salzburg bei den VEF-Kriterien, wo große Schritte gelungen sind. Es war auch notwendig, bei den Arbeitsbedingungen etwas zu verbessern, keine Frage, nämlich die 7. Vorbereitungsstunde, die jetzt gerade aktuell kommen ist pro Woche und beispielsweise, dass es immer eine zweite Kraft in jeder Kindergartengruppe gibt. Natürlich auch die Ausbildungsplätze zu erhöhen, weil wir natürlich mehr Bedarf haben. Auch da gab es Investitionen. Wir haben auch das Kolleg zum Beispiel in die Regionen gebracht oder eben den neuen die Fachkraft frühe Kindheit als neue Ausbildungsschiene etabliert. Also Sie sehen, jede Menge gab es zu tun und jetzt zuletzt natürlich auch eben der Gratis-Kindergarten in Salzburg.
Ich würde gerne als Abschluss so ein bisschen mit Ihnen kurz diskutieren, wie es denn idealerweise in der Zukunft aussehen könnte. Ich finde es jetzt ganz interessant, dass Sie eigentlich jeweils betont haben, dass eh gemacht wird, was gemacht werden muss, egal ob jetzt das Geld vom Bund kommt. Also bei uns ist es so, ich bin seit Ende 2020 in dieser Initiative Kinder brauchen Profis. Und für uns stellt sich das jetzt ein bisschen anekdotisch formuliert ein bisschen anders dar, nämlich folgendermaßen, wenn man sich Landtagssitzungen live anschaut in der Steiermark, oder wenn man mit Politikerinnen und Politikern redet, es sind eh alle dafür, dass man qualitativ und quantitativ ausbaut. Aber wenn man dann zu den Gemeinden geht und sagt, bitte macht es, dann sagen die Gemeinden halt sehr oft, würde man gerne, aber wir haben das Geld nicht. Dann sagen sie halt, gut, wir brauchen Geld vom Land. Dann geht man zum Land und sagt, bitte macht es, weil ihr seid ja qualitativ sicher auch dafür. Dann sagen die, würde man gerne, aber wir brauchen Geld vom Bund. Und dann ist man beim Bund und der Bund sagt, das ist nicht unser Aufgabenbereich, das ist Ländersache. Und dann wird es wieder zurückgeschoben. Also das ist jetzt so die anekdotische, subjektive Wahrnehmung, wie wir in der Praxis, also ich bin eben Betreuer in einem Kindergarten, bei Kinder brauchen Profis und ganz viele Pädagoginnen, auch Leiterinnen. Für uns stellt sich das so dar. Die Frau Dr. Mitra hat das vorher schon ein bisschen angeschnitten mit, das wird zwischen Finanzausgleich, 15a-Vereinbarung und Verantwortung hin und her geschoben. Wie könnte es denn in einer idealen Welt in Österreich in den nächsten Jahren ausschauen? Wie müsste sich denn das entwickeln, dass keine Ebene die Ausrede hat, wir würden gern, aber wir können nicht?
Aus meiner Sicht braucht es drei Punkte. Erstens insgesamt mehr Geld, zweitens einen effizienten Umgang mit den Mitteln und drittens eine gute Mehr-Ebenen-Steuerung, also Koordination, Kooperation zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Wir geben nur 0,7% des BIP aus, da ist mehr drinnen. Also da kann man einfach wirklich mehr Geld in die Elementarpädagogik hineinstecken. Und das wäre eben auch wichtig, um die Planungssicherheit für die Gemeinden zu erhöhen. Sonst wird man dieses Ziel noch lange nicht erreichen. Also wenn man wirklich sagt, man möchte politisch sicher gehen, dass dieses Ziel erreicht wird, dann wird man dafür auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Der zweite Punkt, effizienter Umgang mit Mitteln. Hier gibt es durchaus auch Potenziale. Ich denke beispielsweise eine Aufgabenorientierung im Finanzausgleich, wo man eben jene Gemeinden dann auch belohnt, die bessere Betreuungsangebote haben und ihnen dann auch mehr Gelder zur Verfügung stellt. Gemeindekooperationen ist ein großes Potenzial vorhanden, hier auch gut zusammenzuarbeiten. Ein Beispiel, wo man auch effizienter umgehen kann mit den Mitteln, sind die Förderungen für die frühe sprachliche Förderung. Hier gibt es einen sehr kritischen Rechnungshofbericht, der besagt, dass die Mittel nicht nach Bedarf verteilt werden auf die Bundesländer und auf die einzelnen Gemeinden. Das wäre aber notwendig, weil Sprachbedarf ist sehr, sehr unterschiedlich in Österreich verteilt. Also knapp ein Drittel der Fünfjährigen hat eine nicht deutsche Umgangssprache und bei den Gemeinden unter 2.500 Einwohnern sind es nur 10%, bei den Städten über 50.000 sind es 39% und Wien hat 59%. Also da sind einfach ganz unterschiedliche Bedarfe und Finanzierungsströme sollten auf unterschiedliche Bedarfe auch entsprechend hier eingehen, weil dann die Mittel auch besser eingesetzt sind. Und auch eine Evaluierung der Mittel, der 15a-Vereinbarungen wäre sicher gut, also zu schauen, sind die Ziele erreicht worden? Reicht die 15a-Vereinbarung? Hält sie das, was sie verspricht? Oder braucht sie einfach eine Nachbesserung, damit die Ziele dann auch tatsächlich in der vorgegebenen Zeit auch erreicht werden? Was braucht es noch zusätzlich? Geht es nur ums Geld? Warum geht es nicht schneller voran, dass eben ausgebaut wird? Da gibt es eben viele Faktoren. Das ist nicht nur das Geld, das ist das Personal, aber auch Administration, Abläufe und so weiter. Also ein Gesamtpaket und das gesamtheitlich sich anzuschauen, wäre hier ein wichtiger Punkt. Und damit sind wir schon in diesem dritten Teil, dieser Mehrebenensteuerung, wo es eben darum geht, Bund, Länder und Gemeinden hier gut aufeinander abzustimmen. Gemeinsames Ziel wäre mal wichtig. Gut, das haben wir jetzt mit den 15a-Vereinbarungen, aber das ist ja noch sehr grob. Das heißt, hier kann man deutlich stärker hineingehen. Was für Gruppengröße möchte man? Welche Qualität möchte ich? Welche Quantität möchte ich? Also das sind Dinge, die müssen natürlich einmal stehen, damit man dann alle in die gleiche Richtung hier auch gehen kann. Und dann gilt es eben, Aufgabe und Finanzierung miteinander zu verknüpfen. Klare Finanzierungsströme mit klarer Wirkung. Das heißt, ich habe ein Instrument für den Ausbau, ich habe ein Instrument für den laufenden Betrieb und damit ist sowohl die Finanzierung der Investitionen gesichert, als auch die Finanzierung des laufenden Betriebs. Also das wäre so das Idealbild. Und Personal ist natürlich jetzt das zentrale Thema. Wie kann ich wirklich diesen Personalmangel, den ich hier habe, auch wirklich damit umgehen, ob es jetzt Arbeitsbedingungen sind, Entlohnung, das Gesamtpaket, Ausbildung. Also hier ist noch sehr viel zu tun. Also in diese Richtung müsste es hier gehen, dass man hier gemeinsam an einem Strang zieht.
Frau Magistra Klambauer, bitte.
Ja, also das eine ist sicher die Kompetenzzersplitterung, die da schon auch maßgeblich ist, dass man natürlich, so wie Sie gesagt haben, es sind Gemeinden involviert, die Länder, der Bund und da sozusagen, das ist ähnlich wie im Pflegebereich, dann sozusagen da immer verweist auf den anderen. Aber es ist schon, das muss man sagen, nicht so, dass da nichts weitergeht. Also in Salzburg auch, wenn ich gesagt habe, etwa 90 Millionen, dann waren das in diesen 5 Jahren plus 30 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, das sind schon Summen, die gewaltig sind. Sozusagen, wenn man dann hört, es passiert nichts, es ist kein Geld da, dann muss man sagen, also so ist es auch, wie die Fakten das darlegen, ganz sicher nicht. Und dann kommt natürlich schon auch die politische Komponente dazu, das muss man auch klar sagen. Also wenn ich es jetzt in Salzburg anschaue, Wahlkampf jetzt gerade geschlagen, große Gewinner, FPÖ mit der Forderung, Müttern Geld zu geben, die auf Kinderbetreuung verzichten. Also das sind 2 Schritte rückwärts und sind die Wahlgewinner, das muss man anerkennen, gehen jetzt in Regierungsverhandlungen. Wenn man sich da die Kosten anschaut, ich meine, das ist unfassbar viel. Ich sage, das sind populistische Ansagen, die halt dann auch getätigt werden. Abgesehen davon, dass es natürlich frauenpolitisch aus meiner Sicht eine Katastrophe ist, wenn es dorthin geht. Aber das sind dann halt auch Bremsen, die natürlich dann auch wieder sozusagen abschwächen oder auch zurücknehmen, was vorangegangen ist.
Dankeschön. Und Frau Dr. Schöbifink, bitte, wie wäre Ihre Vision? Was sehen Sie für die Zukunft idealerweise?
Also diese Ausredenkette, die Sie am Anfang beschrieben haben, wie man es in der Steiermark vielleicht hört, die gibt es nicht. Die gibt es in Vorarlberg nicht und, wie ich jetzt die Frau Klambauer verstehe, auch in Salzburg nicht. Es gibt diese Ausrede nicht, spätestens seit dem neuen Gesetz, seit dem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, wobei ich dazu sagen möchte, auch davor waren diese Ausbauquoten ähnlich hoch, wie sie uns jetzt gezeigt werden, wenn wir sehen, was schon geplant ist in diesem Jahr und im nächsten. Also die Ausrede gibt es nicht. Die Gemeinden sind verantwortlich für den Versorgungsauftrag. Das heißt, sie können es niemandem hinschieben. Was sie aber brauchen, ist eine finanzielle Unterstützung, auch eine fachliche Unterstützung. Das tun wir. Also deshalb gibt es auch im Grunde keinen Deckel auf diesem Budget der Elementarpädagogik. Es ist aber schon wichtig, dass wir effizient mit den Mitteln umgehen. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist sogar sehr wichtig, weil Geld vermehrt sich ja nicht einfach, indem wir es mehr ausgeben, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir das Geld auch sehr, sehr konzentriert und gut ausgeben und effizient. Die Kooperationen sind etwas sehr Wichtiges. Gerade in einem Bundesland wie Vorarlberg, aber es gibt mehrere Bundesländer mit winzig kleinen Gemeinden, ist eine Kooperation, eine gemeindeübergreifende Kinderbetreuung das einzige Mittel, die einzige Möglichkeit, um überhaupt diesen Versorgungsauftrag auch gewährleisten zu können. Es kann eine Gemeinde mit 500 Einwohnern und dementsprechend wenig Kindern keine Gruppe oder kein Kindergarten, keine Kinderbetreuung führen. Vor allem nicht in dem Ausmaß, wenn es FIF-konform sein sollte. Das geht nicht, also Kooperationen. Und die Kooperationen entstehen im Moment laufend, weil die Gemeinden wissen, sie sind am Zug, es gibt keine Ausrede. Und es geht aber mit Kooperation, die wir noch speziell von der Landesseite auch finanziell unterstützen, natürlich auch mit Know-how. Es ist eine Verantwortung aller. Also ich leide auch zum Teil unter der Kompetenzzersplitterung, aber es ist auch eine Gesamtaufgabe. Es ist die Aufgabe von Gemeinde, Land und Bund, dieses Werk zu stemmen, eine gesellschaftliche Aufgabe. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir auch unsere Betriebe, unsere Unternehmen noch mehr ins Boot holen, als es bisher schon geschieht. Wir müssen es immer gemeinsam machen. Die Betriebe wissen das. Viele Betriebe haben eine Kinderbetreuung, die sie auch öffnen für die Gemeinde. Das ist ein Standortvorteil für sehr viele Unternehmen, wenn sie einen attraktiven Arbeitsplatz anbieten können mit einer Kinderbetreuung im Haus oder in der Nähe. Und ich glaube, dort ist noch mehr Potenzial. Das heißt nicht, dass wir das abschieben wollen. Darum geht es nicht. Das ist oft der Vorwurf aus der Wirtschaft. Das meine ich gar nicht. Aber wir können dort sehr gut kooperieren. Wir können dieselben Förderungen ausschütten an Betriebe. Und Betriebe können für ihren Standort auch etwas sehr Gutes tun. Und das ist ja auch im Interesse des Unternehmens.
Gut, also so zusammenfassend plädieren Sie alle für bessere Kooperation, Einbeziehen aller möglichen Partner, bessere Steuerung, Zielvorgaben, die dann auch befolgt werden. Ganz, ganz kurz jetzt noch abschließend, ich bleibe jetzt eben bei diesen zwei großen Instrumenten. Die 15a-Vereinbarung gilt jetzt einmal für die nächsten 5 Jahre. Finanzausgleich wird Ende des Jahres fertig sein und gilt dann auch für 5 oder 6 Jahre, Frau Dr. Mitterer. Können Sie mir vielleicht abschließend sagen, wenn diese beiden Dinge jetzt dann fertig verhandelt sind, was ist, wenn wir dann nächstes Jahr irgendwie draufkommen, hoppla, wir brauchen doch noch was. Wäre das rein rechtlich technisch möglich, dass man sagt, wir bessern nach? Oder war es das jetzt dann einfach 5 Jahre das, 4 bis 6 Jahre das und dann wieder großes Warten?
Die jetzige Finanzausgleichsperiode gilt bis Ende 2023. Das heißt, wir brauchen bis zum Herbst eine Lösung, damit wir durch den parlamentarischen Prozess dann durchkommen, damit wir dann pünktlich mit 1.1.2024 ein neues Gesetz haben. Grundsätzlich ist es möglich, es gibt Novellen, das heißt, man kann im Nachhinein innerhalb einer Periode natürlich immer auch etwas ändern an den jeweiligen Gesetzen, das hat es auch immer wieder gegeben. Die Dauer dauert 4 bis 6 Jahre, das ist immer unterschiedlich, meistens legt man es einmal für 4 Jahre an. Aber es gibt auch die Möglichkeit der Verlängerung, dass es um ein Jahr verlängert wird und wieder um ein Jahr verlängert wird. Also das hatten wir auch schon. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es jetzt nur eine Lösung für 4 Jahre ist.
Gut, danke schön. Ich hoffe, dass jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer und vor allem auch für mich ist jetzt einiges ein bisschen klarer geworden. Das Thema war mir sehr wichtig. Freut mich sehr, dass wir diese Folge untergebracht haben. Danke nochmal nach Salzburg, nach Vorarlberg und nach Wien aus der Steiermark und danke für Ihre Zeit und für die Informationen. Das war also Folge 17. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr anderen davon erzählt, ihn auf Social Media teilt und ihn in eurer Lieblingspodcast-App abonniert. Ihr findet ihn auf elementarbildung.at, auf Soundcloud, Apple und Google Podcasts, auf Spotify und natürlich auch noch vielen anderen Plattformen. Noch einmal danke fürs Mit dabei sein und bis zum nächsten Mal.